Wir sind jetzt verbunden im Nachmittagsmagazin mit Roger, der sich ein bisschen in England auskennt und so zwischen Tür und Angel gestern ein paar äußerst wichtige Momente noch mit eingeführt hat in die Diskussion. Guten Tag, Roger.
Hallo.
Hallo. Wir haben jetzt diesen Ausschnitt gehört, den du wahrscheinlich kennst. Wir haben auch vorher noch ein Gespräch mit Hermann Gremlitzer geführt, auf der Grundlage seiner Kolumne, der August konkret, zu diesen Entwicklungen. Wir haben da schwerpunktmäßig über die Entwicklung auf staatlicher Seite gesprochen. Noch nicht genau ins Auge gefasst haben wir den Charakter der Bürgerwehren, die ja zu einer autoritären Entwicklung dazugehören und sofort auf die Bildfläche getreten sind in England. Du besitzt einige Eindrücke und Informationen.
Ja, das sind aber wirklich kleinste Informationen, die aber, meine ich, nicht ganz unwichtig sind in der Beurteilung der Verhältnisse und Geschehnisse. Nicht nur jetzt in London, sondern vielleicht auch nochmal im Rückblick auf das, was vor ein paar Jahren in den Banlieues los war. Und ich weiß nicht, wie weit das jetzt auch schon Thema ist. Es kam ja gestern in den Nachrichten auch noch das Touristenkrawalle in Spanien.
Ja.
Ich glaube, dass da, auch wenn das jetzt sehr disparate Phänomene sind, es Gemeinsamkeiten gibt, die man beurteilen kann. Vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Veränderung erstmal, das sei vorausgeschickt, aber das ist ja auch nicht unbekannt, eine Transformation dessen, was Politik heißt, sowohl im Hinblick auf das, was das Verhältnis von Staat und Gesellschaft ist, als auch im Hinblick auf das, was so im Alltagssprachgebrauch politisch heißt. Also das kommt ja nicht von ungefähr, dass hier jetzt weitgehend auch jüngere Menschen, Jugendliche auf der Straße sind, auf beiden Seiten im Übrigen, die gleichsam ja nicht einfach nur demonstrieren, in irgendeiner Weise Forderungen, ernstzunehmende, nicht ernstzunehmende, gefährliche, gute, sondern die gleichzeitig ja auch reklamieren, dass sie gesellschaftliche, in Klammern politische oder ersatzpolitische Instanzen sind. Und in dem Verhältnis ist es natürlich erstmal interessant, dass man jetzt diese Auseinandersetzung hat, die sich zwar festmachen an einem bestimmten Eingriff des Staates, nämlich an polizeilichen Aktionen, die zu Toten geführt haben. Und andererseits aber dieses Aufbegehren dagegen ja sich in keinster Weise politisch in dem Sinne artikuliert, als dass da in irgendeiner Form ein radikal emanzipatorisches Programm hintersteckt. Und jetzt fand ich nur bemerkenswert, dass sich die Polizei in jeder Hinsicht, also auch der Tod spricht ja schon dafür, da überfordert sieht, der Staat selber überfordert sieht, auch die politischen, parlamentarischen Reaktionen sind ja da sehr irritiert, um das mal so ein bisschen lapidar zu sagen. Und überfordert auch deshalb, weil sich sozusagen diejenigen, die in irgendeiner Weise jetzt von diesen Ausschreitungen betroffen sind, Einzelhändler, in Anführungszeichen normale Bürger, die leisten jetzt Gegenwehr. Und da sind dann die Bürgerwehren auf einmal auf der Straße, Demonstrationen. Und man kann alleine schon in so einem üblichen rassistischen Blick das nach Hautfarbe sortieren, wer hier auf welcher Seite wofür auf der Straße ist. Und da fand ich es bemerkenswert, in einem Nachrichtenbeitrag zu hören, dass bei diesen eben weißen, man muss auch sagen, vom Auftreten Hooligan-artigen Bürgerwehren, die, also es sind Männer, die dann auch sowas in die Kamera sagen, wie Frauen und Kinder sind zu Hause und die Männer verteidigen jetzt das Viertel. Dass also in einem Fernsehbericht davon die Rede war, dass da auch die English Defense League mit dabei ist. Das ist also eine neofaschistisch, offen faschistische, nationalistische Organisation. Und das wurde aber so dargestellt, als seien die sozusagen, und die hatten dann auch Gelegenheit, sich selber so darzustellen, als seien sie diejenigen, die eigentlich die Arbeit der Polizei machen, nämlich sie kontrollieren den Mob, der jetzt auf der Straße ist. Also sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass es jetzt nicht Mord und Totschlag gibt auf der Straße und garantieren die gesellschaftliche, letztendlich eben auch staatliche Ordnung. Da wurde natürlich mit keinster Silbe erwähnt, um was für eine Bande es sich bei dieser Defense League handelt. Das scheint ja jetzt langsam ins Bewusstsein zu dringen, mit was für Leuten man da zu tun hat. Aber ich fand es eben bemerkenswert, wenn ich noch weiterreden darf.
Nur zu, Roger.
Ich fand es bemerkenswert, 2011 eine Situation zu haben in London, ich bin da weiß Gott kein Experte, was die Verhältnisse da angeht, aber eine Situation zu haben, die doch überlegen lässt, welche Parallelen und welche Parallelen auch nicht bestehen zu den Ereignissen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Das hatte ja der eben im Interview gewesene Mann auch gesagt und auch verwiesen auf Brighton 81, meine ich, gehört zu haben. Ich konnte es leider nur sehr schlecht verstehen. Jedenfalls
Brixton. Brixton, genau. 61. Aber darum ja. Geht es eben auch jetzt nochmal im Gespräch mit dir, diese Geschichte.
Genau,
ne?
Genau. Also was wir ja haben und was, glaube ich, dann doch nochmal eben genau diese, und das sind Mutmaßungen, die ich jetzt äußere, die aber, meine ich, doch einen Kern haben, der zu diskutieren wäre. Mhm. Die Verhältnisse in Großbritannien, speziell jetzt vielleicht auch London und Umgebung, England, unterscheiden von dem, was sich so in den letzten 50 Jahren an solcher Art von Auseinandersetzung in Europa, vielleicht auch den USA und anderen Ländern gezeigt hat. Nämlich, wir haben ja in Großbritannien nach wie vor eine sehr starke, auch parlamentarisch vertretende, über den Trotzkismus verankerte Arbeiterbewegung, vielleicht nicht, aber doch so etwas wie eine Arbeiterklasse, die nicht zuletzt sich auch kulturell und politisch bemerkbar macht. Da war das schon, und deswegen ist die Korrektur jetzt natürlich ganz wichtig und richtig von dir, Anfang der 60er Jahre so, dass eine Irritation eintrat, weil man nicht so recht wusste, wie geht man jetzt mit diesem neuen Phänomen, was ja in Großbritannien viel stärker war zunächst als auf dem europäischen Festland, Jugendbewegung um. Im Wesentlichen gab es da ja zwei, die sich auch so bemerkbar machten, männlich dominiert, in Form von Ausschreitungen, also eben in den Kurbädern, was jetzt ja das richtige Datum da ist, Anfang der 60er Jahre, die sogenannten Margate Riots, Mods, also was die Abkürzung ist für Modernist, muss man immer dazu sagen, also sind diejenigen, die sich für modern erklären, und die Rocker. Und bei den Rockern war es so recht eindeutig, ja, also da kann man vom Äußeren schon sehen, dass da alles verloren ist, um die irgendwie wieder in die bürgerliche Gesellschaft reinzuholen. Und bei den Mods war das ein bisschen was anderes, eine sehr schick gekleidete Angestellten Jugendkultur mit eigentlich sehr bürgerlichen oder zumindest kleinbürgerlichen Aufstiegsfantasien. Und die fangen jetzt an zu randalieren, und da ist man auch linksparteipolitisch überfordert gewesen. Was ist das jetzt? Die haben keine politischen direkten Forderungen, da geht es nicht um Lohnerhöhung oder eben Klassenkampf, sondern da geht es um Artikulation von irgendwelchen jugendlichen Gebaren, und das ist passiert. Und zieht sich so weiter fort. Es hat eine ganze Reihe von Forschung letztendlich auch gegeben, auch linker, kritischer Forschung, die irgendwie versucht hat, das auch politisch zu verorten, selbst wenn das jetzt offenkundig erstmal nicht unmittelbar politisch sich artikuliert. Und um das so ein bisschen abzukürzen, da haben wir dann in den, übrigens auch schon damals, Skinheads, ne? Mhm. Was eine diffus, nicht linke, aber nicht rassistische Bewegung war, zumindest im Hinblick auf die ganzen westindischen Einwanderer, Migranten. Also es gab, war schon, Migranten kann man nicht wirklich sagen, also postkoloniale Situation. Also es gab eine Skinhead-Kultur, die sozusagen schwarz und weiß war, gleichzeitig aber ein enormes rassistisches Angriffspotenzial gegen pakistanische, vor allen Dingen, und indische Menschen, die in Großstädten da gelebt haben, gezeigt hat. Und dennoch eben diffus links. Und das ändert sich in den 70er Jahren, bemerkenswerterweise mit dem Punk, der eigentlich eine Wende ins Politische bringt, gerade indem er aber politisch unterwegs ist, eine Irritation nochmal hervorbringt, wie das, was da jetzt passiert, politisch, parteipolitisch zu verorten ist. Und darüber ist das Phänomen zu erklären, dass in sehr kurzer Zeit die Faschisten, also die National Front vor allen Dingen, es geschafft haben, in diesen Jugendkulturen ihre Truppe zu rekrutieren und auch letztendlich dafür gesorgt haben, dass es zum Beispiel in der Skinhead-Kultur diesen heute ja allseits bekannten Dreh ins Neofaschistische gegeben hat. Daran fühlte ich mich jetzt erinnert, aufgrund dieser Bilder. Das war ja auch das, was ich dir gestern so ein bisschen anekdotisch gesagt habe, das von der sehr schönen Band The Clash gibt es ja auf der zweiten Platte von denen ein Stück, das heißt White Riot, mit eben dann auch der Textzeile I want a white riot. Und ich habe mich damals, also so von Ende der 70er die Platte, ich glaube 79 bin ich ganz sicher, ich habe mich damals immer schon gewundert, wieso wollen die einen weißen Aufstand. Und das geht aber eben darum, dass sie sagen, die Schwarzen machen das, die kriegen das hin. Und die Weißen, also im kleinbürgerlichen Milieu abgesagt, die kriegen da ihren Arsch nicht hoch. Und darauf zielte das. Und genau diese Gemengelage meine ich jetzt, wie gesagt, rein spekulativ und zur Diskussion, aber glaube ich, kann man wiedererkennen in dem, was da heute passiert, einschließlich eben auch der 30, 40 Jahre, die jetzt vergangen sind. Nämlich, wir haben ein enormes Frustrationspotenzial bei Menschen, die immer ausgeschlossen waren aus gesellschaftlichen Strukturen und die immer schon von rassistischer Diskriminierung in mal offener, mal versteckter Weise betroffen waren. Da entlädt sich was, auch in einer Weise, wo es tatsächlich nicht zur Solidarisierung kommen kann, weil das, was sich da entlädt, ist natürlich genauso unmenschlich wie das, was denen Jahrzehnten widerfahren ist. Und gleichzeitig organisiert sich aber, statt dass es eben eine Struktur gibt, wo eine dann doch noch einigermaßen stabile Linke eingreifen könnte, entlädt sich auf der anderen Seite sowas in diesen Bürgerwehren. Und also das ist jetzt gleichsam auch nur spekulativ, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das, was da jetzt passiert, einen Vorgeschmack gibt auf das, wie in den kommenden Jahren eventuell auch immer im Verhältnis zu gesamtgesellschaftlichen Situationen solche Form von Konflikten ihren Ausdruck finden werden. Und das ist meines Erachtens sehr beunruhigend, ja. Weil, letzter Satz, wir einmal mehr, und da sind wir beide uns ja, glaube ich, einig, vor dem Problem stehen, dass nicht wirklich eine strukturelle Einbindungsmöglichkeit da ist, um solchen Form von Wut in irgendeiner Form einen reflexiven Charakter zu geben, dass daraus eine provokative, wenngleich eben auch emanzipatorische Bewegung entstehen könnte.
Leider nur noch sehr wenig Zeit. Ich möchte noch mal kurz nachfragen. Anhand des Videos, was wir hier nicht sehen, sondern nur hören konnten, wenn man sich das ansieht, dann sieht man in diesem Bild des Mannes, der dort interviewt wird, eine unglaubliche Verzweiflung über das, was wir hier gerade besprechen. Auch die Unmöglichkeit, das als emanzipatorisches Potenzial noch wahrnehmen zu können und zugleich die Empörung darüber, wie es über die Jahrzehnte immer weiter in diese Richtung gegangen ist, weil diese Menschen nicht gehört worden sind, ihnen nicht mit Respekt begegnet worden ist. Deswegen nochmal zurück in die Beschreibung auch des Clash-Songs und der Skinhead-Bewegung. Das Versagen der Linken, so verstehe ich dich, bestand darin, das Politische nicht zu erkennen und einfach nur die traditionellen Sichtweisen draufzulegen als Schablone.
Genau, also weil ich muss das ja nochmal sagen, ich habe natürlich jetzt weder gesehen, was der Mann da gesagt hat, noch ich konnte es eben nur sehr ungenau verstehen. Ja, also ich habe es auch nicht wirklich gehört. Mhm. Aber da sollten wir auch gleich nochmal so einen Schwenk zu machen. Ich kenne solche Berichte, wo vor allen Dingen eben nicht weiße, in London lebende Menschen interviewt werden. Das sind in der Regel Einzelhändler.
Mhm. Ja, er ist Autor. Schriftsteller, okay. Und spricht davon, wie sein Enkel permanent, ja, sein kleiner Enkel, den er irgendwie als Stern bezeichnet, permanent willkürlich ohne Anlass rassistischen Polizeikontrollen unterworfen ist.
Ah, okay. Also das wäre vielleicht das. Wie soll man sagen, das grundsätzlich doch globale Problem von dem, was sich hier für eine Linke stellt. Und man kann das im Übrigen an sehr viel völlig unterschiedlichen Punkten nachvollziehen, meine ich, inwiefern das ein Problem ist, innerhalb der Linken, eigentlich in der zweiten Hälfte, spätestens im 20. Jahrhundert, natürlich immer auch eingedenk der politischen Ereignisse, gesellschaftlichen Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nämlich, du hast ja das Stichwort schon genannt, wenn ich eben so ein bisschen lax gesagt habe, in Großbritannien, in England, hat man eigentlich immer eine starke Arbeiterbewegung, da war ich also ein bisschen zögerlich, gehabt bis heute, dann ist es ja genau schon mal, zumindest lokal betrachtet, das Problem, eine linke Politik zu haben, die nach wie vor an dem festhält, was man so gemeinhin als Klassenkampf-Fetisch beschreibt.
Fetisch wohlgemerkt.
Genau. Jetzt ist gleichzeitig aber natürlich, ja, also ich will jetzt da kein völlig anderes Fass aufmachen, aber ich glaube, man kann gleichzeitig sehen, dass auch auf einer wie soll man das sagen, also auf einer, von einer distanzierten Betrachtung, das tatsächlich sehr schwer ist und dieses Moment von Verzweiflung, auch von Resignation im Übrigen, wie das Adorno auch schon Ende der 60er Jahre festgestellt hat, dabei ist, nämlich man findet nicht recht den Punkt, von dem aus überhaupt sowas wie das, was gesellschaftliche Verhältnisse gesellschaftlich macht, implementiert werden kann in diese Verhältnisse. Und ich meine, also das ist jetzt die große Abweichung, aber nur um daraus eine Klammer zu bilden, ich meine, dass man das sehr gut daran sehen kann, dass die Antworten auf diesen Klassenkampf-Fetisch eigentlich nur zwei Extreme kennen, die sich auch heute noch diametral entgegenstehen, mitunter auch mit persönlichen Feindschaften. Nämlich auf der einen Seite gibt es das, was man so gemein als Werttheorie bezeichnet, also wo versucht wird, die Kapitalverhältnisse als solche über die Verwertungslogik greifbar zu machen. Das sind natürlich Theorien, die für die innerdynamischen Entwicklungen des Kapitalismus höchst brauchbar sind, aber genau bei allen Formen solcher Auseinandersetzungen komplett versagen. Auf der anderen Seite hat man aber eben diese Theorien, die davon, also von dieser Werttheorie gar nichts wissen wollen, und die sich eben kaprizieren auf das, was ich vorhin angedeutet habe, mit den Versuchen aus vor allen Dingen Jugendbewegungssymboliken irgendwelche emanzipatorischen, widerständigen Gehalte herauszulesen. Und dem fehlt allerdings jede Substanz. Ja, also das ist ja auch das Problem, sagen wir so, wenn jetzt diese rechten Bürgerwehren oder überhaupt Bürgerwehren nicht auf der Straße wären, da kann man sich sicher sein, dass es, wenn sich das jetzt noch ein paar Tage hinzieht, man sofort irgendwelche diese ganzen Auseinandersetzungen verteidigenden Artikel finden würde. Also die relativ blind einem Aktionismus folgen, Hauptsache es passiert irgendwas, da brennen ein paar Häuser, da werden Polizisten mit Steinen beschmissen und schon hat man seine linke Bewegung, die man immer haben wollte. Das ist aber das Problem. Also das, einmal mehr ist meines Erachtens eigentlich, also um das so ein bisschen drastisch zu formulieren, keinen wirklichen Begriff für Gesellschaft mehr gibt. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie kulturpessimistisch oder konservativ, mitnichten. Kein Begriff von Gesellschaft gibt, an dem überhaupt so etwas zu entwickeln wäre wie eine Kritik eben dieser Gesellschaft, die über blinde Verzweiflung, blinde Wut hinausginge. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass dieser Appell von dem Mann war, Respekt. Ja. Also eigentlich etwas, wo man denken müsste, das sollte doch, also nach ich weiß nicht wie viel 10.000 Jahren Zivilisationsgeschichte, zumal im 21. Jahrhundert in der bürgerlichen Gesellschaft, Zeitalter der Aufklärung, völlig selbstverständlich sein, dass also bei allem Übel, was passiert, den Menschen zumindest Respekt zuteil wird, dass das nicht passiert.
Ja, damit enden wir, Roger. Wir haben die Sendung überzogen. Vielleicht noch kurz zusammengefasst, nochmal genau die letzten Sätze. Der Interviewte hat den Respekt eingefordert, nachdem die Interviewerinnen ihm unterschieben wollten, wegen der von ihm geäußerten Tatsachen und Meinung, er sei vielleicht auch ein Riot-Fan. Also ihm so gar nicht zugehört haben.
Genau.
Da hat er Respekt eingefordert. Und dann ist das Interview abgewürgt worden. Das ist vielleicht ein bisschen spiegelbildlich für so manchen oder für den gesellschaftlichen Diskurs unserer Tage. Roger, ganz vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast,
ja,
und die Gedanken mit eingebracht hast.
Nochmal gesagt, zur Diskussion, nicht?
Zur Diskussion, to ja. Be continued, weil das beginnt gerade erst. Das hat mit den Banlieues begonnen. Wir haben ja auch im FSK so manche Diskussionen dazu geführt und auch eine große Diskussionsveranstaltung. Auf bürgerlicher Seite, um das mal so zu sagen, wird sowas ignoriert, wenn man die Tageszeitungen sich so ansieht. Die Linke steht vor der Aufgabe, sich hier tatsächlich einen Begriff zu erarbeiten. Da wollen wir zu beitragen, denke ich, ne? Da sind wir uns auch einig.
Ja.
Okay, danke dir, ja?
Dir auch.
Jo.
Schönen Nachmittag.
Danke, das wünsche ich dir auch.
Tschüss.
Tschüss. Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. FSK auf 93,0, 101,4 im Kabel, 105,7 im Kabel im südlichen Schleswig-Holstein. 7 Minuten überzogen. Wir schalten um in die Weekly Operation. Morgen 15 Uhr, Hauptbahnhof Slutwalk.